NDR Info. Themen des Tages.
Und die Themen des Tages an diesem Sonntag haben diese Schlagzeilen. Referendum. Island entscheidet sich gegen die EU. Wir berichten und kommentieren. Verunglück. Mindestens 7 Tote vor der Küste Nordzyperns. Fahndung. Suche nach den Schützen nach dem Anschlag auf die Techno-Party in der Schweiz. Außerdem natürlich ausführlich wie immer der Sonntagssport am Ende der Sendung um 7:15. Im Studio Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Tja, am Ende waren es 53-47% gegen Europa. Die Menschen in Island haben Nein gesagt, knapp, aber am Ende doch eindeutig. Keine weiteren neuen Beitrittsverhandlungen mit Brüssel über eine mögliche EU-Mitgliedschaft. Auch wenn es die Regierung gerne anders gehabt hätte, will sie dieses rechtlich nicht bindende Referendum akzeptieren. Anne Bartram, unser Nordeuropa-Korrespondent, berichtet über den Tag der Entscheidung.
Sie feiern ihren Sieg. Auf der Wahlparty der Gegner von neuen EU-Verhandlungen in Reykjavik ist die Stimmung ausgelassen. Wir sind ein Raum voller Gewinner, die einen großartigen Wahlkampf hingelegt haben. Herzlichen Glückwunsch dazu, sagt Haldor Benjamin Thorbergsson von der Organisation Vorwärts Island, die sich gegen EU-Beitrittsgespräche eingesetzt hat. Es war lange ein knappes Rennen. Zunächst sah es noch so aus, als könnte die Ja-Seite gewinnen. Denn rund um die Hauptstadt Reykjavik hatten die meisten Wahlberechtigten für neue Beitrittsgespräche votiert. Doch als die Stimmen aus den ländlichen Gegenden ausgezählt waren, stand fest, die Mehrheit der Isländer will, dass es bei dem Status quo bleibt. Reaktionen am Tag danach. Ich finde es ziemlich traurig, dass die Isländer nicht einmal die Möglichkeit eines EU-Beitritts in Betracht ziehen wollen. Ich bin ein wenig erleichtert. Die Diskussion war ziemlich aggressiv. Hätten wir für Verhandlungen gestimmt und am Ende hätte es noch eine Abstimmung über einen konkreten Vertrag gegeben, dann wäre das so weitergegangen. Ich glaube, wir als Nation müssen dieses Ergebnis gemeinsam aufarbeiten. Denn beide Lager sind ja fast gleich auf. Wir müssen uns wieder vereinen. Die Wahlbeteiligung lag bei über 80%. Das zeigt, wie sehr die EU-Frage die Isländer bewegt hat. Die sozialliberale Regierung hatte das Referendum auf den Weg gebracht. Die Geschichte von Island mit der EU ist kompliziert. Nach der Finanzkrise hatte der Inselstaat 2009 einen Beitrittsantrag gestellt. Nach einem Regierungswechsel wurden die Verhandlungen 2013 auf Eis gelegt und dann ganz gestoppt. Das jetzige Referendum beendet die EU-Frage jetzt erst einmal wieder, sagt Ministerpräsidentin Kristrún Frostadottir auf einer Pressekonferenz. Man kann ein Referendum wie dieses nicht alle 1 oder 2 Jahre durchführen. Ich sage nicht, dass sich die Lage in der Zukunft nicht ändern kann. Aber unser Versprechen war, die Bürger fragen, ein Ergebnis bekommen und es zu respektieren. Denn Island ist wie Norwegen und Liechtenstein ein Teil des europäischen Wirtschaftsraums EWR. Die Isländer haben damit Zugang zum EU-Binnenmarkt, können aber bei Punkten wie der Fischerei oder Landwirtschaft mehr selbst bestimmen. Genau das war für viele Menschen in ländlichen Gebieten auch ein Grund für das Nein, sagt Ministerpräsidentin Kristrún Frostadottir. Für mich standen Punkte wie Verteidigung, hybride Bedrohungen und Zölle im Vordergrund. Aber für viele Bürger drehte sich die Diskussion eher um Geld, die Währung, Zinsen, Inflation. Also um Dinge, die den Alltag und den eigenen Haushalt betreffen. Und auch um die Souveränität des Landes. Eine Schlussfolgerung daraus ist, dass eine Mehrheit des Landes mit der Situation, wie wir sie jetzt haben, zufrieden ist. Es bleibt also alles, wie es ist. Damit haben sich die Gegner neuer EU-Beitrittsgespräche durchgesetzt. Doch auch sie betonen, das Nein zur EU-Mitgliedschaft bedeute nicht, dass Island sich von Europa abwenden will. Gudrun Hafsteinsdottir von der Unabhängigkeitspartei im Sender Ruf. Wir Isländer haben damit nicht die internationale Zusammenarbeit abgelehnt, auch nicht die mit der EU. Wir haben lediglich abgelehnt, Vollmitglied zu werden und Beitrittsverhandlungen zu führen. Wir werden auch in Zukunft großen Wert auf internationale Zusammenarbeit legen und die Zusammenarbeit mit anderen Ländern stärken, darunter auch mit den Staaten der Europäischen Union. Island bleibt also eng mit Europa verbunden, aber außerhalb der Europäischen Union. Die Regierung will das Ergebnis respektieren und keine neuen Beitrittsverhandlungen aufnehmen. Die EU-Frage ist damit zwar entschieden, die Debatte darüber, wie viel Europa Island braucht und wie viel Eigenständigkeit es behalten will, dürfte aber weitergehen.
Für die Europäische Union ist die Entscheidung ein derber Rückschlag. Brüssel ist nach wie vor an einem neuen Mitglied aus dem Nordatlantik interessiert. Sarah Lopez hat die ersten Reaktionen aus Brüssel an diesem Nachmittag zusammengetragen.
Die EU-Kommission hat sich noch nicht zum Ergebnis des Referendums geäußert. Erste Stimmen gibt es aber aus dem EU-Parlament. Der Vorsitzende der Europa-SPD, René Repasi, nannte das Ergebnis bedauerlich, betonte aber, das Interesse der EU an engerer Zusammenarbeit mit Island bleibe unberührt. Ähnlich sehen das David McAllister und Norbert Linz, die für die CDU im EU-Parlament sitzen. Island bleibe ein verlässlicher Partner, heißt es von den Abgeordneten. Sie weisen darauf hin, dass Island über den europäischen Wirtschaftsraum bereits Teil des Binnenmarkts ist, zum Schengen-Raum gehört und sich zum Beispiel an europäischen Forschungsprojekten beteiligt.
Am Ende also lieber ohne Europa. Jana Sinram kommentiert die mehrheitliche EU-Skepsis der Isländerinnen und Isländer.
NDR Info. Die Meinung.
Island wird also nicht das 28. Mitglied der Europäischen Union. Mehr als die Hälfte der Isländerinnen und Isländer haben unmissverständlich Nein zur EU gesagt. Sie wollen nicht einmal darüber verhandeln, wie ein Beitrittsvertrag aussehen könnte. Die knappe andere Hälfte hätte dies gerne getan, wobei auch das bei vielen kein leidenschaftliches Ja zur EU gewesen sein dürfte, sondern eher der Wunsch zu erfahren, was Brüssel ihrem Land anzubieten hat. Das knappe Nein beim Referendum ist eine Niederlage für Islands proeuropäische Regierung. Vor allem aber ist der Ausgang ein Beleg für die Zerrissenheit der isländischen Gesellschaft und der Beweis, wie sich mit viel Geld und populistischen Kampagnen der Ausgang von Wahlen beeinflussen lässt. Aber der Reihe nach. Schauen wir einmal auf die Argumente, die den Ausschlag für das Nein gegeben haben dürften. Da ist zum einen die Landwirtschaft und die Angst, dass die isländischen Bauern mit Konkurrenz aus Europa nicht mithalten könnten. Und da ist zum anderen das für Island so emotionale Thema der Fischereirechte. Schon 2013 hatte die damalige euroskeptische Regierung den Abbruch der Verhandlungen mit der EU vor allem damit begründet, dass Brüssel Island hier zu wenig entgegengekommen sei. Und vor dem Referendum schürte die Nein-Kampagne die Ängste, dass bald Trawler aus Spanien oder den Niederlanden kommen und den Isländern die Fische wegfischen könnten. Dahinter steht die mächtige isländische Fischlobby, bestehend aus zwei Handvoll Unternehmen, die seit den 1980er Jahren einen Großteil der isländischen Fangquoten kontrollieren und damit reich geworden sind. Erst vor wenigen Tagen hatte eine Recherche offengelegt, dass einige von ihnen viel Geld in die Nein-Kampagne gesteckt haben. Dazu gehört auch die Nähe der größten isländischen Tageszeitung zur Fischindustrie, die im Wahlkampf als politisches Sprachrohr fungierte. 52,8% für Nein, 47,2% für Ja. Die Angst und der Wunsch nach Souveränität waren in Island am Ende stärker als die Argumente der EU-Befürworter, wie die Hoffnung auf mehr wirtschaftliche Stabilität und zusätzliche Sicherheit durch die europäische Gemeinschaft in einer Zeit, in der die Verlässlichkeit der USA als Islands bisher wichtigstem Partner zunehmend in Frage steht. Für Regierungschefin Kristrún Frostadottir eine bittere Niederlage. Die Sozialdemokratin hat heute betont, es sei ihr nie um ein Ja gegangen, sondern allein um die demokratische Entscheidung. Im schlechtesten Fall der Versuch, die eigene Haut zu retten. Im besten der erste Schritt, das zerrissene Land nach dem polarisierten Wahlkampf wieder zusammenzuführen.
Der Kommentar von Jana Sinram. Sie hören die Themen des Tages. Das Fährunglück vor der Nordküste Zyperns beschäftigt uns auch heute Abend weiter. Die meisten der offiziell 267 Menschen an Bord konnten anscheinend gerettet werden. Jetzt hören wir offiziell von 7 Toten, aber es gibt noch viele Vermisste. Benjamin Weber schaut von Istanbul aus auf die Entwicklung und ich habe ihn gefragt, was da heute Vormittag genau passiert ist im Norden Zyperns.
Also die Fähre war auf dem Weg von dem Hafen in Kyrenia in Nordzypern auf türkisch Girne in die türkische Provinz Mersin. Und etwa eine Viertelstunde nach dem Auslaufen aus diesem Hafen hat es einen Notruf gegeben. Wasser soll eingedrungen sein in das Schiff. Das war ein Katamaran, ein zweistöckiger Katamaran mit knapp 270 Menschen an Bord. Und der ist dann gekentert. Augenzeugen berichten zyprischen Medien gegenüber, dass nachdem das Wasser eingedrungen sei, das Schiff sich dann sehr, sehr schnell, sehr plötzlich zur Seite geneigt habe. Chaotische Szenen, sagt ein Augenzeuge, haben sich da abgespielt. Und wir wissen jetzt, dass mindestens 7 Menschen ums Leben gekommen sind. Das hat der Präsident der türkischen Republik Nordzypern, Tufan Erhüman, gesagt. Und 23 Menschen werden noch vermisst.
Die sollen noch im Schiff eingeschlossen sein. Was weiß man darüber?
Darüber weiß man eigentlich relativ wenig, ob sie noch im Schiff eingeschlossen sind oder nicht. Wo sie sich befinden, ist darüber ist wenig bekannt. Was klar ist, Verkehrsminister Erhan Arıklı aus der türkischen Republik Nordzypern hat gesagt, das Schiff sei mittlerweile vollständig gesunken und läge nun etwa in 514 Metern Tiefe im östlichen Mittelmeer. Das heißt also, wenn diese Menschen in diesem unteren Stockwerk dieses Katamarans eingeschlossen gewesen wären, wie es die Gerüchte sagen, dann wären das eher schlechte Nachrichten.
Hilfe für diejenigen, die es überlebt haben, ist ja ganz augenscheinlich schnell da gewesen, weil die Fähre es noch nicht so weit aus dem Hafen geschafft hatte. Wie lief das ab dann?
Ja genau, es gibt unterschiedliche Angaben, wie weit die Fähre schon gekommen ist. Die reichen von 2 Kilometern bis zu 6 Kilometern weg von der Küste, also wirklich noch sehr nah. Die nordzyprische Küstenwache ist relativ schnell ausgerückt mit Booten. Es sind auch private Boote geschickt worden. Es gibt Videoaufnahmen, türkische Fernsehen hat die hoch und runter gezeigt, von sehr vielen Krankenwagen, die dann nach Kyrenia gefahren sind in den Hafen. Und auch Helikopter waren im Einsatz. Man hat dann Social-Media-Videos gesehen von Menschen mit orangenen Rettungswesten, die im Wasser getrieben haben, teilweise 1,5 Stunden lang laut eigenen Aussagen, um dieses halbgesunkene Schiff herum. Und manche haben auch auf diesem halbgesunkenen, gekenterten Boot gewartet, dass sie in Sicherheit gebracht werden. Und die Menschen sind dann zurückgebracht worden in den Hafen und da in die Krankenhäuser verteilt worden.
Unterstützung kommt ja eigentlich auch aus dem griechischen Teil Zyperns?
Der griechische Teil Zyperns hat Unterstützung zumindest angeboten über die Blauhelm-UN-Zentrale in Nikosia. Ob sie angenommen worden ist von der Seite im Norden, das ist nicht ganz klar. Der Regierungssprecher der Republik Zypern im Süden hat auf jeden Fall sein großes Bedauern ausgedrückt und gesagt, in so einer Stunde, da müsse man zusammenhalten.
Was weiß man über Ursachen dieses Unglücks? Kann man da schon genaueres sagen oder bleibt es bei Spekulationen?
Ja, da bleibt zum jetzigen Zeitpunkt bei Spekulationen. Die Suchunternehmungen, die sind ja auch zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht abgeschlossen. Es gibt sehr viele Gerüchte bei Social Media, dass es da im Boden des Schiffes einen Riss gegeben haben soll. Das sind aber zum jetzigen Zeitpunkt keine belastbaren Informationen.
Generell, was kann man über den Zustand von Fähren sagen in der Region?
Es gibt um Zypern herum eigentlich einen relativ regelmäßigen Fährverkehr. Da fahren mehrere Fähren täglich in Richtung Türkei. Und über große Unglücke in den vergangenen Jahrzehnten ist eigentlich nichts bekannt. Das geht zurück bis in die 80er Jahre, als ein letztes großes Fährunglück dort stattgefunden hat. Da sind aber keine Menschen bei gestorben. Also eigentlich ist das eine überraschende Entwicklung, die wir da heute gesehen haben.
Das Fährunglück vor Zypern. Benjamin Weber hat zusammengetragen, was bislang bekannt ist, in die Schweiz. Nach den Schüssen im Anschluss an eine Rave-Veranstaltung im schweizerischen Aarau hat die Polizei am Nachmittag über den Stand der Ermittlungen informiert. Die Täter sind derweil offenbar weiter auf der Flucht. Katrin Hondl berichtet aus Genf.
Was genau nach dem Rave in Aarau geschehen ist und welche Motive der oder die Täter möglicherweise hatten, ist weiter unklar. Klar ist nur, als in der Nacht um 2 Uhr der letzte DJ-Set zu Ende war und sich die Techno-Party bereits auflöste, sind mehrere Schüsse gefallen. Gegen 2.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Eine 22-jährige Frau wurde getötet, 5 weitere Personen, 4 Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 27, kamen mit laut Polizei leichten bis schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Die Täter seien auf der Flucht, so der Sprecher der Kantonspolizei Aargau, Bernhard Graser.
Aktuell läuft die Großfahndung unablässig in der ganzen Schweiz. Die Ermittlungen laufen und namentlich am Tatort, deshalb ist er auch noch weiterhin abgesperrt, läuft eine subtile Spurensicherung, Beweissicherung und so weiter, damit wir dort möglichst rasch Erkenntnisse gewinnen, die wir dann wiederum in die Ermittlungen einspeisen können.
Dass es sich bei den Schüssen um einen Terroranschlag gehandelt haben könnte, schließt die Polizei zwar nicht gänzlich aus, sieht jedoch Hinweise, die dagegen sprechen.
Was die möglichen Motive betrifft, verfolgen wir natürlich verschiedene Hypothesen. Eine davon wäre ein Anschlag. Allerdings, was vielleicht eher dagegen spricht, ist die Tageszeit oder die Nachtzeit. Das Fest, dieser Rave-Anlass, war bereits in Auflösung begriffen. Es waren weniger Leute da als früher in der Nacht. Aber das soll nichts heißen. Möglich wäre natürlich auch eine Auseinandersetzung, eine Schussabgabe auf andere Personen, wobei wir dann Zufallsopfer hätten. Alles dies ist im Moment noch Spekulation. Die Ermittlungen laufen.
Für die Menschen in der Schweiz sieht die Polizei nach den nächtlichen Schüssen aktuell keine Gefahr. Auch wenn die Täter, so Polizeisprecher Graser, verschwunden seien.
Wir haben keine Erkenntnisse, wo sich die Täterschaft befinden könnte. Aufgrund der ganzen Situation schließen wir aber aus, dass die Täterschaft irgendwo wieder aktiv werden könnte und zu einer neuen Gefahr werden könnte.
Um mehr über den Tathergang oder das Motiv zu erfahren, hat die Polizei die Teilnehmer des Raves aufgefordert, Videos oder Fotos zu teilen. Für den Abend haben die Schweizer Behörden eine weitere Pressekonferenz angekündigt.
4 Tage nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet geht die Suche nach den Vermissten weiter. Die Bedingungen für die Retter sind äußerst schwierig. Hunderte Bauarbeiter stecken nach wie vor in einem Tunnel fest. Nach jüngsten Behördenangaben erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesopfer mittlerweile auf fast 800. Mehr als 3000 Menschen werden im Katastrophengebiet noch vermisst. Das Auswärtige Amt in Berlin prüft nun weitere Hilfsangebote. Katrin Aue.
Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, mittlerweile habe Nepal offiziell um Hilfe gebeten. Damit kann der sogenannte EU-Katastrophenschutzmechanismus aktiviert werden. Das bedeutet, dass aus Brüssel koordiniert nun Maßnahmen zur Unterstützung für die Flutgebiete anlaufen können. Am Freitag hatte die EU zunächst finanzielle Soforthilfen in Höhe von 2 Millionen Euro angekündigt. Das Auswärtige Amt prüft demnach außerdem weitere Möglichkeiten zur Unterstützung im Bereich humanitäre Hilfe und Wiederaufbau. Dabei arbeite man mit dem Entwicklungsministerium und der Deutschen Botschaft in Kathmandu zusammen. Schon kurz nach der Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und China waren Hilfsgelder über den Katastrophenfonds vom Roten Kreuz und Roten Halbmond freigegeben worden. Deutschland ist wichtiger Geldgeber. Weitere Unterstützung aus Deutschland bzw. Europa hatte die nepalesische Regierung zunächst nicht angefordert.
War es ein Putschversuch? Ging es am Ende um Tonnen von Urankonzentrat, das auf dem Weltmarkt viel Geld wert ist? Die Hintergründe der Kämpfe an diesem Wochenende rund um den militärischen Teil des Flughafens von Niamey, der Hauptstadt von Niger in Westafrika, sind Anlass für viele Spekulationen. Niger gehört zu den ärmsten Ländern der Erde und war Militärbasis unter anderem für französische und deutsche Militäreinsätze gegen Islamisten in der Region, unter anderem in Mali. Seit Jahren hat dort nun eine Militärregierung in Niger das Sagen, die sich mit Russland verbündet hat. Karin Bench berichtet aus unserem Studio in Nairobi.
Der Aufstand im Niger, er ist niedergeschlagen. Aufständische Soldaten hatten gestern den Präsidentenpalast und weitere Ziele in der Hauptstadt Niamey angegriffen. Aus Sicherheitskreisen heißt es, es sei den Angreifern nicht gelungen, in den Palast einzudringen. Auch ein wichtiger Militärstützpunkt am Flughafen wurde zurückerobert. Es sollen mehrere Tote gegeben haben. Bei den Kämpfen wurde die nigrische Armee von russischen Söldnern der Gruppe Afrika Korps unterstützt, die zum großen Teil aus Mitgliedern der ehemaligen Wagner-Gruppe besteht. Im Niger herrscht eine Militärregierung, an dessen Spitze steht Machthaber Abdurrahman Tiani. Unter seiner Regierung hat sich das Land von Frankreich und anderen westlichen Partnern abgewandt und mit Russland verbündet. Das nigrische Staatsfernsehen zeigte Bilder von Dutzenden Soldaten, die sich mit erhobenen Händen ergaben. Andere saßen in Reihen auf dem Boden. Die Identität und die Dienstgrade der Soldaten wurden nicht bekannt gegeben. Die Ziele der Aufständischen, die zwischenzeitlich 3 Militärstützpunkte unter ihrer Kontrolle hatten, blieben unklar. Der Niger ist ein Binnenstaat in Westafrika. Das Land, das flächenmäßig knapp 4-mal so groß ist wie Deutschland, grenzt im Norden an Algerien und im Süden an Nigeria. Es ist bereits das 3. Mal in diesem Jahr, dass es in der nigrischen Hauptstadt Niamey Schusswechsel gab. Im Januar und im Juni griffen Dschihadisten den Flughafen und den dortigen Militärstützpunkt an. Für die USA und die frühere Kolonialmacht Frankreich war der Niger ein wichtiger Ausgangspunkt für Einsätze gegen Dschihadisten in der Sahelzone. Ende 2023 verließen die letzten französischen Soldaten auf Wunsch der neuen Machthaber das Land. Der Niger ist ebenso wie die Nachbarländer Mali und Burkina Faso seit Jahren mit dschihadistischer Gewalt konfrontiert.
18.53 Uhr. Zum Sport in den Themen des Tages. Die deutschen Hockeymänner haben sich erneut zum Weltmeister gekrönt. Das Team von Bundestrainer André Henning hat sich im Finale gegen Spanien mit 1:0 äußerst knapp durchgesetzt. Nele Höpper aus der Sportredaktion weiß mehr.
Ja, 3,5 Jahre nach dem WM-Coup in Indien konnten sich die deutschen Hockeymänner also auch bei dieser Weltmeisterschaft in Belgien den Titel unter den Nagel reißen. Der gebürtige Hamburger Michael Strutthoff traf für das DHB-Team und machte nach dem Titel-Doppelschlag von 2002 und 2006 also den zweiten Back-to-Back-Erfolg Deutschlands perfekt. Christina Schröder berichtet.
Es war ein WM-Finale auf höchstem Niveau. Die deutschen Hockeymänner kamen gut ins Spiel, hatten zunächst mehr Ballbesitz als die Spanier, die auf Konter lauerten. Angeführt vom stark aufspielenden Kapitän Tom Grambusch unterband die deutsche Defensive eben diese gefährlichen Angriffe mit Geduld. Im zweiten Viertel kam Spanien besser ins Spiel. Torhüter Jean Danneberg parierte zweimal überragend. Vor dem Tor blieb Deutschland bei wenigen Chancen glücklos. Nach der torlosen ersten Hälfte übernahm Spanien das Zepter. Die junge DAB-Auswahl wirkte teilweise passiv. Die deutsche Führung 15 Minuten vor Schluss wie aus dem Nichts. Paul Kaufmann legte auf den tief im Schusskreis stehenden Michel Struthoff auf. Der tanzte den Torhüter geduldig aus und lupfte den Ball ins Tor. Im ausverkauften Stadion in Wavre lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch mit dem einzigen Unterschied, dass die DHB-Auswahl vor dem Tor einmal effektiver war und damit den WM-Titel verteidigte.
Ja, und mit diesem vierten WM-Triumph zieht das DHB-Team mit dem Rekordsieger Pakistan gleich. Dann schauen wir auf den Fußball. In der Bundesliga rollt nämlich seit diesem Wochenende wieder der Ball. Und Werder Bremen kam, mal wieder zum Saisonstart, muss man sagen, unter die Räder. Beim SC Freiburg unterlag Werder mit 1:4. Dieses Gefühl, mit einer Niederlage in eine neue Saison zu starten, das kennt man in Bremen. Seit 2013 wartet man auf einen Sieg zum Ligaauftakt. Stefan Kerstold fasst die Partie zusammen.
Der unbestrittene Man of the Match heißt Yuito Suzuki. 3 Treffer steuerte der Japaner gegenüber weite Strecken überforderte Bremer bei. Dazu traf noch Igor Matanovic. Nach dem 4:0 noch vor der 60-Minuten-Marke schalteten die Freiburger ein paar Gänge zurück. Doch mehr als das 1:4 durch den eingewechselten Darius Stalmach eine Viertelstunde vor dem Ende gelang Werder nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt war Rückkehrer Niklas Füllkrug längst ausgewechselt. Auch der frühere Nationalstürmer konnte keine Akzente setzen. Negativ bemerkbar bei Werder Bremen machte sich auch das Fehlen von Jens Stay. Der Däne fällt mit einer Oberschenkelverletzung lange aus.
Und Werder-Trainer Daniel Thun, der zeigte sich nach dieser Niederlage ziemlich angefressen.
Wir haben uns sehr viel vorgenommen. Wir haben zu Beginn an, glaube ich, auch einen guten Auftritt hier hingelegt. Die ersten 20 Minuten sehr aktiv Fußball gespielt, hohe Intensität. Den Freiburgern ist schwer gemacht und dann sind wir sehr passiv geworden. Bekommen ein Tor, was man nicht bekommen muss, bekommen ein zweites Tor, was man nicht bekommen darf. Und dann eine sehr unruhige Phase, zweite Halbzeit. Und dann können Sie sicher sein, dass dann die Stimmung dadurch nicht besser wird bei mir.
Schauen wir in die zweite Liga. Da gab es heute 3 Partien mit Nordbeteiligung. Das größte Sorgenkind bleibt der FC St. Pauli. Auch gegen Kaiserslautern gab es eine Niederlage, 1:2. Und so steht der Bundesliga-Absteiger nach 3 Spieltagen auf Rang 16. Ina Kast fasst die Lage in Hamburg und das Spiel zusammen.
Die Stimmung war beim FC St. Pauli nach dem Pokalaus gegen Drittligist Essen schon angespannt und ist nun so richtig im Keller. Dabei startete St. Pauli gut, hatte gegen Kaiserslautern zu Beginn einige gefährliche Strafraumszenen. Lautern ging aber durch Yadimchi aus dem Nichts in Führung. Die zweite Halbzeit war nur wenige Sekunden alt, als der eingewechselte Tazemeta auf 2:0 für die Gäste erhöhte. St. Paulis zuletzt länger verletzte Joker Cissé brachte St. Pauli mit seinem Abstaubertor wieder zurück ins Spiel. Aber sein Team schaffte es nicht mehr wirklich gefährlich vors Tor zu kommen.
Ja, der perfekte Fehlstart für St. Pauli, der ist perfekt. Auch in Kiel wartet man noch auf den ersten Sieg in dieser Spielzeit. Gegen den ersten FC Magdeburg verlor das Team von Tim Walter mit 0:2. Und das, obwohl die Kieler über lange Strecken das bessere Team waren. Doch der Abschluss war zu harmlos. Das sah auch Trainer Tim Walter.
Du musst einfach von vorne Druck auf den Ball machen. Dann passiert es nicht. Wir laufen einfach nebenher und lösen dann unsere Position. Und dann machen sie halt ein Tor. Das passiert. Ja, ist ärgerlich. Und trotzdem finde ich, das, was über 90 Minuten eigentlich sehr gut gemacht haben, leider haben wir uns zu wenig belohnt. Und das ist dann letztendlich die Konsequenz daraus. Und dann hat der Gegner auch verdient gewonnen.
3 Punkte hingegen konnte Hannover 96 einsacken. In Darmstadt gewannen die Niedersachsen mit 1:0 zur Freude des Siegtorschützen Lars Gindorf.
Das war extrem wichtig, würde ich sagen, heute das 1:0 mitzunehmen. Ist auch im Endeffekt egal wie. Hauptsache 3 Punkte und jetzt soll es so weitergehen.
Dann noch 2 aktuelle Ergebnisse aus der Bundesliga der Frauen. Wolfsburg gewann in Leverkusen mit 2:1. Werder Bremen spielt jetzt gerade zu Hause gegen Leipzig. Der Anpfiff war vor knapp 26 Minuten und Werder führt aktuell mit 1:0. Und noch ein Blick zur Handball-Bundesliga der Männer. Da wird ja auch seit dieser Woche wieder gespielt. Hannover Burgdorf setzte sich überraschend mit 32:31 gegen die Rhein-Neckar-Löwen durch. Und der Handballclub Hamburg spielt gerade gegen Balingen-Waldstätten. Zur Halbzeit steht es 17:17.
Der Sport mit Nele Hüpper und soweit die Themen des Tages an diesem Sonntagabend mit Gerd Wolf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.